Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Prisma-Magazin.
Die Themen der heutigen Sendung: die Bibel und die Frauen. Vier Wissenschaftlerinnen starten internationales Bibelprojekt. Urlaub in Serbien. Zivildienstseelsorger betreuen Kinder im kriegszerrütteten Land. 2 Jahre nach dem Tod von Frère Roger. Sein Nachfolger erzählt, wie er Frère Rogers Vermächtnis weiterführen möchte. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. Zuerst gibt es Nachrichten, heute mit Michael Herrmann.
Papst Benedikt XVI. Hat für die Erdbebenopfer in Peru gebetet. Mit tiefem Schmerz habe er die Unglücksnachricht empfangen, hieß es in einem am Donnerstag vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an die peruanischen Bischöfe. Den Verletzten und Obdachlosen bekundete Benedikt XVI. Seine geistige Nähe. Für die Toten bittet er Gott um ewige Ruhe. Der Papst rief dazu auf, den Betroffenen in Nächstenliebe und im Geist christlicher Solidarität zu helfen. In der Debatte um Evolutionstheorie und biblische Schöpfungsgeschichte hat Kardinal Karl Lehmann vor einer Vermischung von Naturwissenschaften und der theologischen Deutung der Weltentstehung gewarnt. Beide gingen völlig verschiedene Wege und verfolgten unterschiedliche Ziele, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am Freitag in einem Interview der katholischen Nachrichtenagentur KNA in Mainz. Es ist ganz unbestreitbar, dass der Kerngehalt des Darwinismus, Selektion als ein mächtiges Motiv bei der Entwicklung der Artenvielfalt, die tauglichste Hypothese zur Erklärung der biologischen Geschichte ist, betonte der Kardinal. Andererseits halte der christliche Glaube daran fest, dass die menschliche Seele unmittelbar von Gott geschaffen sei. In Gelsenkirchen entsteht am Sonntag die größte katholische Pfarrei in Deutschland. Zur neuen Großpfarrei St. Urbanus im Stadtteil Buer gehören nach Angaben des Bistums Essen über 40.000 Mitglieder. Das ist die mitgliederstärkste katholische Gemeinde in der Bundesrepublik, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag auf Anfrage bestätigte. Zu ihr gehören mehr Katholiken als das Bistum Görlitz als kleinste deutsche Diözese mit 32.000 Christen zählt. Die katholische Kirche Venezuelas will den Vorschlag von Staatspräsident Hugo Chavez zur Verfassungsreform Artikel für Artikel prüfen. Das kündigte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Ubaldo Ramon Santana Sequeira, an. Die Bischöfe wollen sich dazu in den nächsten Tagen in Caracas treffen, berichtet die venezolanische Presse, unter Bezug auf den Erzbischof von Maracaibo. In der Nacht zum Donnerstag hatte Chavez seinen Entwurf zur Verfassungsreform mit 33 neuen Artikeln der Öffentlichkeit präsentiert. Wie angekündigt, will er sich damit eine Wiederwahl auf Lebenszeit sichern. Auch zeichnet sich darin eine weitere Einschränkung von Freiheiten ab.
Das waren die Nachrichten. Die Bibel und die Frauen. So lautet ein neues, von 4 Wissenschaftlerinnen betreutes internationales Forschungsgroßprojekt. Es ist eine exegetisch-kulturgeschichtliche Enzyklopädie und keine Bibel aus Frauensicht, betonte gegenüber Radio Vatikan die Grazer Alttestamentlerin Irmtraut Fischer, eine der Initiatorinnen. Gudrun Seiler hat mit ihr gesprochen und sie gefragt, welches Ziel die Edition verfolgt.
Es geht darum, eine Wirkungsgeschichte aufzuzeigen, weil wir immer mehr deutlicher sehen, dass etwa Frauen, die die Bibel auslegen, wesentlich weniger rezipiert werden als Männer, die die Bibel auslegen. Und von daher ist ein Forschungsbedarf sicher da. Wir erwarten uns schon auch neues Material aus den Archiven, insbesondere natürlich Kloster, also Klöster, die hier Archive haben. Und wir hoffen natürlich auch, dass damit neue Forschung angestoßen wird und möchten auf diese Weise eben nicht eine Kompensationsgeschichte schreiben, also im Sinne von jetzt zeigen wir, wie Frauen die Bibel ausgelegt haben, sondern es muss ganz deutlich sein, dass damit Epochen anders dargestellt werden müssen. Weil ja nicht nur Männer die Bibel ausgelegt haben. Und es gibt ganz berühmte Bibelauslegerinnen. Ich sage jetzt nur einen Namen, den sicher alle kennen, Christine de Pizan, die in ihrer Zeit eine bedeutende Schriftstellerin war, die sehr viele Menschen kannten, also die eine ungeheure Wirkungsgeschichte hatte und die dann lange Zeit in Vergessenheit geraten ist, obwohl sie eben damals zu ihrer Zeit ebenso bedeutend war wie Boccaccio, auf den sie reagiert hat.
Das Projekt bietet 3 Großthemen, erklärt die Theologin.
Biblische Frauenfiguren, also literarische Figuren, Das zweite sind genderrelevante Themen, wie etwa rein und unrein, also die Frauen natürlich in einer ganz anderen Weise betreffen als Männer noch, aber eben wo das Geschlecht einfach eine exegetische Kategorie ist. Und das dritte wäre dann, Frauen legen die Bibel aus. Und damit wären wir aber, die legen nicht nur Frauentexte aus, selbstverständlich, sondern die legen auch andere Texte aus. Was weiß ich, Hildegard von Bingen legt den Jakobskampf aus, Genesis 32, also ist nicht unbedingt ein Frauentext.
Ein Schwerpunkt des Editionsprojekts ist die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der Texte bis ins 21. Jahrhundert, kunstgeschichtlich, literarisch, gesellschaftlich. Ein Feld, das im Kommen ist, so Fischer.
Sie brauchen nur dran denken, wenn Sie bis in die Werbung heute eben Schlange und zwei ein nacktes Paar sehen und einen Apfel dazu, dann ist das ja nicht das, was dort damit transportiert wird, die Bibel selber, sondern es ist meist sogar die Wirkungsgeschichte, was aus diesen Texten gemacht wurde, die viel bedeutsamer ist als der Bibeltext selber.
Das Forschungsprojekt ist auf 15 Jahre angelegt. 21 Bände werden erscheinen, in 4 Sprachen, nämlich Englisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch. Die Internationalität ist gewollt, so Fischer.
Das Neue in diesem Projekt ist vor allem, dass wir die Forschung Europas und natürlich dann auch Amerikas, beziehungsweise teilweise auch Südamerikas, wir versuchen eben auch international die einzelnen Bände zu besetzen. Denn das Ganze ist ja nicht nur als Buchprojekt geplant, sondern es ist tatsächlich auch als Forschungsprojekt, als gemeinsames geplant. Das heißt, wir vergeben jeden Band, vergeben wir als an zwei Editorinnen aus unterschiedlichen Sprachräumen. Und die wiederum suchen sich Frauen, aber auch Männer, die kompetent bereits publiziert haben, um dann einzelne Artikel, einzelne Aspekte zu diesem Thema dann abzudecken.
Federführende Herausgeberinnen sind neben Irmtraut Fischer die spanische Ordensfrau und Wissenschaftlerin Mercedes Navarro Puerto, die norwegische Bibelwissenschaftlerin Jorun Okland und die neapolitanische Theologin Adriana Valerio.
Urlaub auf dem Balkan einmal anders. Kindern im kriegszerrütteten Serbien mit Fußballspielen, Basteln und Ausflügen ein paar schöne Tage bereiten. Das haben Zivildienstseelsorgern der Bistümer Trier, Limburg und Mainz 3 Wochen lang gemacht. 14 Zivis ließen die Kinder in den serbischen Flüchtlingslagern Petrovac und Čardak ihren tristen Alltag vergessen. Auf das Flüchtlingsproblem aufmerksam machen, das ist ihnen wichtig. Julia Herrmann berichtet.
Den Menschen ihre Zeit schenken, zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Das ist die Idee des Projekts. Vor allem den Kindern, den größten Opfer der Kriege. Viele der Menschen leben schon über 10 Jahre in Flüchtlingslagern, unter schlechten Lebensbedingungen, fernab ihrer Heimat. Josef Schaubruch ist einer der Zivildienstleistenden und zum ersten Mal in Serbien dabei.
Die Lage hier, die ist nicht sehr angespannt, aber es ist auch nicht unbedingt entspannt. Die Leute wohnen halt sehr eng aufeinander. Die sanitären Anlagen sind eigentlich katastrophal, muss ich sagen. Vor allem bei den Kindern merkt man, dass es immer noch starke Probleme gibt in den Familien. Und das kommt sicher auch noch vom Krieg dann.
Im Rahmen eines Vorbereitungsseminars wurden die Zivildienstleistenden auf ihren Einsatz vorbereitet. Themen waren die historischen und politischen Hintergründe der Konflikte auf dem Balkan und eine Einführung in die serbische Sprache.
Es gibt natürlich dann einen relativ kleinen Wortschatz, mit dem man sich verständigen kann. Und das ist ausreichend. Man kann natürlich keine tiefen Gespräche führen, das ist halt relativ oberflächlich, was auch schade ist. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Und die Kommunikation klappt dann mit kleinen Wortsätzen oder man schaut einfach ein Wort nach im Wörterbuch oder fragt zum Beispiel den Jörg Begler, weil er schon länger dabei ist und viel drauf hat, was Sprache angeht. Und dann klappt es ganz gut.
Jörg Begler ist der Leiter des Projekts in Petrovac. Er war bereits mehrere Male als Zivi und dann als Betreuer in verschiedenen betroffenen Gebieten im Einsatz.
Mittlerweile ist es hier in Serbien seit 2001, weil hier eben noch sehr viele Flüchtlinge sind. Man schätzt so 500.000 leben hier in Serbien selbst. Und die sind über das ganze Land verstreut, leben in Lagern, teilweise aber auch schon wieder in irgendwelchen Unterkünften. Aber das Problem ist einfach, dass die Menschen hier vergessen sind vom Land selber und auch von den anderen Staaten in Europa. Also offiziell soll es eben einfach keine Flüchtlinge mehr geben, weil es schon viel zu lange dauert. Die Situation für die Menschen selber hat sich kaum verändert. Das ist eine große Misere, aber Die örtlichen Bedingungen versucht man mehr und mehr zu verbessern. Das klappt an einigen Orten, an anderen Orten lösen sich Flüchtlingslager auf und die Menschen landen einfach auf der Straße.
Das Flüchtlingslager von Petrovac befindet sich in einer alten, heruntergekommenen Militärkaserne mitten in der Stadt. Hier leben etwa 290 Flüchtlinge, darunter auch 45 Kinder.
Unser Anliegen ist, mit den Kindern vor allen Dingen zu spielen. Das heißt, die kleinsten und jüngsten Opfer dieser Kriege direkt zu treffen und mit ihnen irgendwie so zu leben, wie sie eigentlich ohne diese ganzen Kriege hätten leben können. Also mit Spaß und Freude und mit gegenseitigem Kennenlernen und Spielen und Austauschen.
Wie sich das Leben im Lager anfühlt, erfahren die Zivis am eigenen Leib.
Wir haben 3 Wochen hier in Serbien, wo wir mit den Flüchtlingen, mit den Kriegsflüchtlingen im Flüchtlingslager zusammenleben. Und zwar in den gleichen Unterkünften wie sie auch, unter den gleichen Bedingungen. Und wir haben deshalb auch die gleichen Probleme mit den Toiletten und Duschen, dass das Wasser manchmal nicht warm wird oder dass wir keinen Strom haben oder dass es ins Zimmer rein regnet, so wie es auch bei den Flüchtlingen ist. Und das schafft für uns eine ganz besondere Perspektive. Also so können wir viel mehr verstehen und viel mehr einfühlen, was die Menschen hier vor Ort erleben.
Auch nächstes Jahr wird wieder eine Gruppe junger Helfer in eine Krisenregion aufbrechen, um den Kindern vor Ort 3 Wochen ihrer Zeit zu schenken.
Vor 2 Jahren wurde Frère Roger beim Abendgebet in Taizé ermordet. Die Weltöffentlichkeit war geschockt. Einer der wichtigsten geistlichen Gestalten und Wegbereiter der Ökumene war nicht mehr da. Pater Max Capabianca hat mit dem Nachfolger Frère Rogers als Prior der ökumenischen Gemeinschaft gesprochen, mit dem aus Deutschland stammenden Frère Alois Löser.
Welches ist das Vermächtnis von Frère Roger und wie halten Sie es in Taizé lebendig?
Wir sind erstaunt und sehr dankbar, dass wir nach 2 Jahren sagen können, dass das Vermächtnis lebendig ist und dass der Weg, den Frère Roger uns aufgetan hat, dass wir diesen Weg weitergehen können. Besonders sehen wir es auch bei den Jugendlichen, die genauso wie vorher hierher kommen, im Gebet dabei sind, mit einer Intensität vielleicht noch größer als vorher. Also es bewahrheitet sich, dass Frère Roger nicht auf sich selbst gezeigt hat, sondern wie Johannes der Täufer auf Christus gezeigt hat, auf die Gegenwart Gottes gezeigt hat und dass er sich selbst, und so war es ja in seinen letzten Lebensjahren, auch immer mehr zurückgenommen hat, um den Platz wirklich für die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Christus frei zu halten. Und das bewahrheitet sich jetzt und wir sind sehr, sehr dankbar dafür.
Vielen Menschen bedeutete Frère Roger sehr viel. Spüren Sie das noch heute in Taizé?
Ja, und vor allem war das oft sehr, sehr persönlich, ja, dass Menschen in ihm nicht nur so ein Beispiel gesehen haben oder ein Modell, sondern dass er ihnen in einer bestimmten Situation geholfen hat, durch unzählige persönliche Begegnungen. Frère Roger ist ja stundenlang in der Kirche geblieben nach dem Abendgebet, um alle, die es wollten, einen Augenblick persönlich zu begegnen. Und in diesen persönlichen Begegnungen ist sehr, sehr viel geschehen. Natürlich auch durch die Schriften, durch die Texte, die vielen Gebete.
Frère Roger hat ja Taizé als ökumenische Gemeinschaft gegründet. Er selber kam aus der reformierten Tradition. Ökumene ist aber nicht immer einfach. Was ist in diesem Zusammenhang Ihr Anliegen?
Von Anfang an wollte Frère Roger eine ökumenische Kommunität gründen und der Schritt, eine monastische Gemeinschaft zu gründen, war ja schon ein Schritt über die Konfession der reformierten Kirche hinaus, denn es gab es seit der Reformation nicht mehr. Insofern war von Anfang an der Samen gelegt für eine ökumenische Dimension unserer Kommunität. Und das hat sich dann immer auf verschiedene Weisen ausgedrückt. Während des Vatikanischen Konzils war Frère Roger dabei als Beobachter. Es gab damals viele theologische Dialoge und dann immer mehr die Aufmerksamkeit für die Jugendlichen. Frère Roger hat sehr bald gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir den Jugendlichen zuhören, dass wir auf ihre existenziellen Fragen eingehen Und jetzt haben wir Jugendliche hier aus den verschiedenen Kirchen und christlichen Gemeinschaften. Es sind sehr viele orthodoxe Jugendliche hier, aus Rumänien, aus der Ukraine, aus Russland. Es sind sehr viele Katholiken hier, natürlich aus Polen, aus Italien. Und aus Deutschland sind Katholiken und Protestanten hier. Und dreimal am Tag können wir zu einem einfachen Gebet zusammenkommen. Und das ist für uns jetzt der Beitrag, den wir leisten wollen und können für die Ökumene.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Jugend ist Ihnen sehr wichtig. Es gibt den Pilgerweg der Hoffnung und die nächsten Jugendtreffen dieser Art finden in Cochabamba in Bolivien und in Genf in der Schweiz statt. Welches Signal erhoffen Sie sich von diesen Treffen?
In Cochabamba hoffen wir, dass die Lebendigkeit der Kirche zum Ausdruck kommt und dass die Kirche eine Kraft für Versöhnung ist. Denn das ist im Augenblick so wichtig für Bolivien und für Südamerika. Und wir hoffen, dass dieses Treffen ein kleiner Beitrag dazu ist, dass Christen deutlich machen, dass sie für Versöhnung in der Gesellschaft sich einsetzen können. Bei dem europäischen Treffen am Jahresende in Genf wird es sicher stärker um die Frage gehen, was gibt Jugendlichen heute Hoffnung in einer Gesellschaft, die scheinbar alles hat, aber wo doch auch sehr, sehr viele auf der Suche nach Orientierung sind, nach Sinn in ihrem Leben. Und das wird wichtig werden für das Treffen in Genf.
Nochmal zu Frau Roger. Fehlt er Ihnen nicht manchmal?
Ja, natürlich. Natürlich fehlt er uns. Aber gleichzeitig sind wir dankbar, dass er uns so viel gegeben hat, dass er das gemeinsame Leben auch unserer Kommunität sehr stark geprägt hat. Er wollte immer, dass wir mit möglichst wenigen Strukturen als Kommunität leben. Es braucht einige grundlegenden Strukturen, eine Regel, die er geschrieben hat, die regelmäßigen Gebetszeiten. Natürlich, für ein monastisches Leben ist das wichtig, aber letztlich wollte er immer, dass unsere Gemeinschaft auf der brüderlichen Liebe basiert. Und das ist eine große Herausforderung, die wir sehr gerne immer wieder neu annehmen.
Sie hörten Prisma. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Ein gesegnetes Wochenende. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.